SR Info. Bilanz am Abend.
Europa, die USA und die Ukraine. Wie wird sich das militärische und diplomatische Zusammenspiel entwickeln? Wie läuft der Wahlkampf-Endspurt eigentlich für die kleinen Parteien, also die wirklich, wirklich kleinen? Und der vergessene Konflikteindrücke aus dem Sudan, wo seit fast 2 Jahren Bürgerkrieg herrscht. Diese und weitere Themen in der kommenden halben Stunde hier bei uns. Stefan Eising ist mein Name. Schön, dass Sie dabei sind. Was nun Europa? Die USA haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende Fakten geschaffen, was den Umgang mit der Ukraine und Russland angeht, aber auch in Sachen Verhältnis zu Europa. Jetzt gerade treffen sich die Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Partnerländer in Paris zu einem extrem spontanen Krisengipfel. Nach Paris schauen wir in dieser Sendung auch noch. Zuerst verschafft Oliver Neuroth uns einen Überblick über die Positionen Deutschlands.
Der Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik hat auch die Bundesregierung eiskalt erwischt. Also der Plan, dass die US-Regierung mit Russland über die Zukunft der Ukraine entscheiden möchte. Die Europäer sollen nicht mitverhandeln, aber später dafür verantwortlich sein, dass ein möglicher Frieden abgesichert wird. Das, was Großbritanniens Premierminister Starmer jetzt ankündigt, nämlich dass sich britische Soldaten nach einem Frieden am Wiederaufbau und am Grenzschutz in der Ukraine beteiligen würden, kann sich auch Deutschland vorstellen. Die Bundesregierung spricht es allerdings nicht so laut aus. Bundesaußenministerin Baerbock hatte vor Wochen schon angedeutet, dass Deutschland Teil einer Friedenstruppe sein könnte. Der Kanzler wollte das Thema aber klein halten und sagte, Baerbocks Worte seien in den falschen Kontext gerückt worden. Die Bundesregierung möchte auch jetzt möglichst kein großes Thema daraus machen, weil es aus ihrer Sicht unpassend kommt im Endspurt des Wahlkampfs. Unklar ist auch die Frage, wie groß eine deutsche Beteiligung ausfallen könnte vor dem Hintergrund der Personalprobleme der Bundeswehr. Aktuell gestaltet es sich schon schwierig, die Brigade in Litauen auf die Beine zu stellen. 5000 deutsche Soldaten sollen im Baltikum stationiert werden. Die Bundeswehr lockt sie mit hohen Prämien an. Eine Friedenstruppe für die Ukraine hätte insgesamt bis zu 100.000 Soldaten. Mit Blick auf die Größe Deutschlands dürfte eine Beteiligung eher größer als kleiner ausfallen. Wegen dieser Fragezeichen rückte Außenministerin Baerbock etwas anderes in den Mittelpunkt. Europa müsse mit an den Verhandlungstisch, wenn es um die Zukunft der Ukraine geht. Friedensgespräche ohne Deutschland könne man sich nicht bieten lassen.
Ganz nah dran an der Ukraine ist allein schon aus geografischer Sicht Polen. Das, was die US-Regierung am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz und auch schon kurz davor an Plänen zum Thema Ukraine präsentiert hat, das hat man in Warschau dementsprechend ganz genau beobachtet und auch nicht unbedingt mit Begeisterung aufgenommen. Aus Polen berichtet Martin Adam.
Als Tourist möge er München ja. Tolles Bier, nette Leute, super Pinakothek, schreibt der polnische Premierminister Donald Tusk bei Blue Sky. Als Historiker und Politiker könne er jedoch nur sagen, nie wieder München. Anlass ist der Auftritt des amerikanischen Vizepräsidenten Vance. Gemeint aber ist das Münchener Abkommen von 1938, als Frankreich und Großbritannien einen Teil der Tschechoslowakei an Nazi-Deutschland abtraten. Aggressive Großmächte lassen sich nicht durch Geschenke beschwichtigen. Das ist der Subtext der historischen Parallele. In Hinblick auf die Ukraine dürfe sich dieser Fehler also nicht wiederholen. Und Tusk war noch mal mehr verärgert, als Vance in seiner Kritik an Brandmauern gegen Rechtspopulisten den polnischen Papst Johannes Paul II. Zitierte. Fürchtet euch nicht, hatte der gesagt. Der Satz sei aber an die polnische Nation gerichtet worden, stellte Tusk klar, und zwar als Unterstützung im Widerstand gegen die Sowjetunion. Vances Auftritt habe einmal mehr gezeigt, wie dringend sich Europa um die eigene Sicherheit kümmern müsse, so der polnische Außenminister Radosław Sikorski. Anders als der US-Vizepräsident wisse man in Polen ganz genau, dass die größte Bedrohung für die liberale Demokratie in Europa von Putins Russland ausgehe. Und letztlich werde die Frage, ob es einen echten Frieden in der Ukraine mit belastbaren Sicherheitsgarantien gibt, auch über die Glaubwürdigkeit der USA entscheiden. Polnische Soldaten in der Ukraine werde es jedenfalls nicht geben, sagte Donald Tusk am Montag. Denn bei allem Werben für mehr europäische Eigenständigkeit, Polen hat seine Sicherheitspolitik nach der politischen Wende komplett auf die USA ausgerichtet. Aufgeben will und kann man die Partner in Washington also nicht, egal wer dort gerade Präsident ist.
Keine Friedenstruppen aus Polen in der Ukraine, haben wir gerade gehört. In London sieht man das anders. Der britische Premier Starmer hat in einem Gastbeitrag im Daily Telegraph geschrieben, sein Land könne notfalls Soldaten in die Ukraine schicken und Großbritannien könne bei der Arbeit an Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine führende Rolle übernehmen. Als nächstes kam dann ein vorsichtiges sich rantasten aus Schweden, berichtet Sophie Donges.
Auch die schwedische Regierung zeigt sich offen für eine mögliche Truppenentsendung in die Ukraine. Außenministerin Maria Malmer-Stjernagard sagte in einem Interview, dass man, Zitat, nichts ausschließe. Zunächst jedoch müsse ein gerechter und nachhaltiger Friedensplan ausgehandelt werden, basierend auf dem Völkerrecht und in enger Zusammenarbeit mit der Ukraine. Die schwedische Außenministerin wies erneut darauf hin, dass die europäischen Länder nicht von Friedensverhandlungen ausgeschlossen werden dürften. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende hätten die Europäer gemerkt, dass die Lage ernst sei. Stjernagard sagte, es sei nicht ganz klar, wie genau die US-amerikanische Regierung mögliche Friedensverhandlungen plane. Wenn Europa künftig für anhaltenden Frieden in der Ukraine sorgen solle, müssten die Länder von Anfang an mit am Verhandlungstisch sitzen.
Und wie eine aktuell noch völlig hypothetische europäische Friedenstruppe für die Ukraine aussehen könnte, das hängt natürlich davon ab, was für ein Abkommen womöglich erzielt wird. Und auch da sind die Fragezeichen nach der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende noch sehr, sehr groß. Wie soll der europäische Kurs angesichts der Vorstöße aus den USA überhaupt aussehen? Um das zumindest in groben Ansätzen zu klären, hat Frankreichs Präsident Macron direkt gestern für heute zu einem Krisentreffen in Paris eingeladen. Dorthin schauen wir in dieser Sendung natürlich auch. Weil das Treffen aber erst seit kurzem läuft, geben wir unserem Korrespondenten in Paris noch kurz Zeit, Informationen zu sammeln und schauen dann gleich ungefähr gegen 7 Minuten, 5 Minuten vor 6 auf das Thema. In den TV-Debatten vor der Wahl sehen wir in diesen Tagen eigentlich immer dieselben 2 bis 4 Politikergesichter, manchmal auch 5, 6 oder 7. Das sind aber bei weitem nicht alle, die antreten, sondern die, die Chancen auf einen Wahlsieg haben oder zumindest auf den Einzug in den Bundestag. Und auch wenn FDP-Chef Christian Lindner neulich im Morgenmagazin den schmerzenden, aber angesichts von 4% sehr wahren Satz »Sie sind klein« vor den Latz geknallt bekam, die richtig kleinen Parteien sind nochmal kleiner und vor allem deutlich mehr und sie bilden ein unheimlich breites Spektrum ab. In der Berichterstattung tauchen sie aber nicht so prominent auf. Jetzt tun sie es, Norbert Kunze, über die kleinen Parteien im Wahlkampf.
Das sind für mich Lustvereine, die können auch Gartenparzellenparty machen.
29 Parteien werden zur Bundestagswahl am 23. Februar antreten. 7 davon sind derzeit im Bundestag, weitere 3 sitzen in Landtagen. Und dann kommen die sonstigen oder die anderen, wie es heißt, wenn in den Grafiken die letzte graue Säule auftaucht. Das klingt oftmals abschätzig, als sei es einer genauen Betrachtung nicht wert. Ist es aber.
Nicht alles, was die großen Parteien machen, ist gut. Und nur weil alle die großen Parteien machen, heißt es nicht, dass man unbedingt ausgerechnet die wählen sollte, nur weil es alle machen. Und wenn man sich mal genauer mit den Wahlprogrammen von den kleineren Parteien befasst, ist da auch viel Gutes dabei.
Demokratie lebt von Vielfalt und die deutsche Parteienlandschaft ist ausgesprochen vielfältig. Doch wer unter der 5%-Hürde landet, wird in der Öffentlichkeit selten beachtet. Daher die Frage, lohnt es sich überhaupt, eine der sonstigen zu wählen oder ist die Stimme verschenkt?
Ich denke, jeder, der wählen geht, verschenkt erstmal seine Stimme nicht.
Für meine Begriffe spricht dagegen, eine so kleine Partei zu wählen, weil das für mich eine verlorene Stimme ist.
Ich halte davon nicht von den kleinen Parteien. Es muss eine Partei sein, die standfest ist.
Am Ende ist es doch so, wenn jeder so denkt, dann werden halt Parteien, die vielleicht auch für einen neuen Kurswechsel stehen, nie eine Chance haben.
Ein ARD-Team hat sich aufgemacht und die Republik bereist. Land auf, Land ab Vertreterinnen und Spitzenkandidaten getroffen. Um es gleich zu sagen, nicht alle konnten in den 60 Minuten berücksichtigt werden. Bunt ist es dennoch.
Wir, deine, ihre Naturschutz, noch einmal, was haben
wir? Jung und fit. Oder alt und gebrechlich? Wie möchtest du mit 80 leben?
Eine Partei mit einer Politik für das Wohl aller Menschen, Tiere und der Natur.
Die Partei macht aus, dass wir uns um alle Lebewesen kümmern. Nicht nur um Menschen, sondern auch um Tiere. Alles, was lebt und alles, was atmet.
Wir würden uns mit jedem unterhalten.
Worunter die kleinen Parteien leiden, deckt sich. Da ist zum einen die kurze Zeitspanne bis zur kommenden Wahl. Schließlich mussten Stimmen für die Zulassung gesammelt werden.
Die Unterstützerunterschriften einzusammeln, ist bei dieser Wahl eine besondere Hürde.
Wer will Wahlgeist?
Die Idee? Mit Schnaps und Freibier Passanten anlocken und dann für die Politik begeistern.
Wir haben einen extremen Zeitdruck und das ist eine Methode, um es wirklich noch zu schaffen.
Ein weiteres Handicap auf dem Weg in den Deutschen Bundestag ist die geringe finanzielle Ausstattung, gleichbedeutend mit einem Mangel an Wahrnehmung in der Öffentlichkeit.
Ich kenne die Partei sonst nicht.
Ja, die Partei gibt es seit 1946.
Hallo. Hallo. Man kennt sie hier.
Ja. Unser Wahlkampf war schon immer schmutzig. Wir sind eine außenstehende Partei, Außenseiterpartei.
Das ist nicht ewig gestrig, das ist ewig morgig. Das ist das System, was wir morgen brauchen.
Übereinstimmt bei den kleineren Parteien ist, so zeigt es dieser Schnelldurchlauf, dass die Programme oftmals recht schmalspurig sind, mitunter aus lediglich einer einzigen Forderung bestehen.
Ja, die sind schon sehr speziell und deshalb ist vielleicht auch ein Grund, dass sie deshalb nicht so eine große Wählerschaft nicht ansprechen. Ja.
Sie sind eben alle Spartenparteien, ne? Die eine, was weiß ich, für Tierschutz und andere für sonstige Sachen.
Sollen sie machen, also für mich ist das kein Problem.
Eine gelungene, wenn auch gehetzt wirkende Reportage über die sonstigen oder auch die anderen Parteien am Rande des Balkendiagramms. Doch ganz egal, wie groß oder klein ihre Chancen und wie unterschiedlich ihre jeweiligen politischen Ziele sein mögen, sie kämpfen für ihre Inhalte, denn für alle gilt:
Lamentieren nützt nichts, jammern nützt nichts, ran, kämpfen und dann siegen.
Das Thema in Ausführlich sehen Sie auch heute Abend als einstündige TV-Doku. Und sonst so, kleine Parteien vor der Bundestagswahl, heißt sie, unter anderem gedreht vom Saarländischen und vom Hessischen Rundfunk, läuft heute Abend um 23.50 Uhr im Ersten und auch jetzt schon in der ARD-Mediathek verfügbar. Sie hören die SR-Infobilanz am Abend. Die Moschee in Sulzbach ist Opfer eines rassistischen Angriffs geworden. Unbekannte haben die Fassade unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert. Unser Thema gleich nach den Meldungen im Überblick mit Sabine Wachs.
Die Synagogengemeinde Saar hat eine neue Vorstandsspitze. Zum Vorsitzenden wurden Wladimir Hofmann gewählt, zu seinem Stellvertreter Daniel Stiefel. Die beiden treten die Nachfolge von Ricarda Kunger und Nathalie Schabanzadeh an, die am Wochenende überraschend ihren Rücktritt erklärt hatten. Sie begründeten dies mit unterschiedlichen Auffassungen über die Zielsetzungen der Gemeinde. Der Geschäftsführer der Synagogengemeinde Mrinski erklärte, Befürchtungen über eine religiöse Neuausrichtung der Gemeinde seien unbegründet. Der neue Vorstand stehe, ebenso wie der alte, für Projekte des interreligiösen Dialogs. Brandenburg richtet zum 1. März ein neues Zentrum für schnellere Abschiebung ein. Bundesinnenministerin Faeser und Brandenburgs Innenminister Lange unterzeichneten dazu eine Vereinbarung in Potsdam. Die neue Einrichtung in Eisenhüttenstadt soll Überstellungen vor allem nach Polen organisieren. Es ist bundesweit nach Hamburg das zweite sogenannte Dublin-Zentrum. Eine Regelung des Dublin-Verfahrens besagt, dass in vielen Fällen der erste EU-Staat, den ein Geflüchteter erreicht, für die Abwicklung des Asylverfahrens zuständig ist. Faeser erklärte, nach ihrem Willen sollten solche Dublin-Zentren in allen Bundesländern eingerichtet werden. Papst Franziskus muss wahrscheinlich länger im Krankenhaus bleiben. Wie der Vatikan jetzt mitteilte, leidet der Papst an einer größeren Infektion der Atemwege. Deshalb habe man die Behandlung des 88-Jährigen umstellen müssen. Alle Untersuchungen deuteten auf ein komplexes Krankheitsbild hin. Franziskus wird seit vergangenen Freitag in einer Klinik in Rom behandelt. Die saarländische Bauwirtschaft leidet weiterhin unter einer schwachen Auftragslage. Darauf hat der Arbeitgeberverband AGV Bau Saar bei der Vorstellung seiner Frühjahrskonjunkturumfrage hingewiesen. Verbandspräsident Erhard sagte dem SR, Bauen sei derzeit zu teuer, zu langwierig und zu kompliziert. Vor allem der Wohnungsneubau stecke in der Krise. Erhard betonte, die künftige Bundesregierung müsse umgehend Förderprogramme auflegen und die Zahl der baurechtlichen Vorschriften deutlich verringern. Nötig sei auch ein Förderprogramm, um ältere, freistehende Häuser auf dem Land in Mehrfamilienhäuser umzuwandeln und energetisch zu sanieren. Auch die öffentliche Infrastruktur ist nach Angaben des Verbandes vielerorts marode. So seien im Saarland rund 40 Brücken sanierungsbedürftig.
Die Debatte in Deutschland ist angeheizt. Die wirklich unschönen Auswirkungen davon bekommen gerade die Mitglieder der muslimischen Gemeinde in und um Sulzbach zu spüren. Dort haben Unbekannte die Moschee im Stadtteil Brefeld mit Hakenkreuzen und rassistischen Parolen beschmiert. Laut Polizei offenbar schon am Samstag. Der Staatsschutz ermittelt. Und Lisa Krauser berichtet.
Es sind übelste rassistische Parolen, die die Täter am Samstagabend nach Polizeiangaben zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr an die Fassade der Moschee geschmiert haben. Neben Ausländer raus sind auch die Worte Terroristen sowie Sterbt und Haut ab an der Moschee des türkisch-islamischen DİTİB-Vereins zu lesen. Vom Vorstand des Vereins heißt es, die Moscheegemeinde sei geschockt, entsetzt und zum Teil verängstigt. So etwas habe die Gemeinde seit ihrem Bestehen noch nicht erlebt. Auch die Stadt Sulzbach äußerte sich bestürzt. Man verurteile die rassistischen Äußerungen auf das Schärfste, so die erste Beigeordnete Daniela Morsch. Solche Vorfälle stünden im klaren Widerspruch zu den Werten ihrer Stadt, die für Vielfalt, Respekt und ein friedliches Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger stehe. In Sulzbach gäbe es keinen Platz für Hass, Diskriminierung oder Hetze.
Nicht nur in Deutschland bestimmen Migrationspolitik und innere Sicherheit die politische Debatte. Auch in Österreich, verstärkt durch einen tödlichen Messerangriff am vergangenen Samstag. Der österreichische Innenminister will deshalb hart durchgreifen. Nicht nur die Messenger-Überwachung will er ausdehnen, sondern auch Asylberechtigte aus Afghanistan und Syrien anlasslos überwachen lassen. Das Thema könnte die ohnehin vertragte Regierungsbildung in Österreich beeinflussen und rechtliche Bedenken an der Forderung gibt es auch. Aus Wien berichtet Silke Hane.
Nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem am Samstag ein 23-jähriger Syrer einen 14-Jährigen getötet und 5 Personen teilschwer verletzt hat, nimmt die innenpolitische Debatte in Österreich an Fahrt auf. Alle Parteien fordern nun rasche Maßnahmen. Der konservative Innenminister Gerhard Karner, bekannt für seine harte sicherheitspolitische Linie, ist ihnen einen Schritt voraus. Karner kündigte bereits gestern an, jetzt massenhaft und auch ohne Anlass Menschen zu überwachen.
Wenn ich sage, anlasslose Massenüberprüfung, dann gibt es natürlich spezielle Zielgruppen. Das sind eben Asylberechtigte, wie wir es in den letzten Wochen auch sehen mussten, auch anderswo in Europa mit syrischen oder afghanischen Hintergrund.
Erreichen wolle Karner das durch die Überwachung von Unterkünften, die überwiegend von Fremden bewohnt würden, stellte das Innenministerium später klar. Menschen aufgrund ihrer Herkunft zu überwachen, ist allerdings auch in Österreich nicht ohne weiteres möglich, wenden Verfassungsjuristen wie Heinz Meyer ein.
Wenn ich bestimmte Menschen nur wegen ihrer äußeren Erscheinung, wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer Ethnie oder wegen ihrer sprachlichen Zugehörigkeit nur allein deshalb überprüfe, ausschließlich die, dann ist es eine rassische Diskriminierung nach der Rechtsprechung und nicht zulässig.
Möglich sei das nur, wenn man die Verfassung ändere, so Meyer. Und dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Terrorismusexperten sind sich nicht einig, wie viel die Massenüberwachung überhaupt bringen kann. Peter Neumann vom King's College in London kann der Idee grundsätzlich etwas abgewinnen.
Dass man sagt, wenn uns da etwas durch die Lappen gegangen ist, wenn wir da einen Typus nicht auf dem Radar hatten, dann sollten wir vielleicht jetzt schnellstmöglich andere ähnliche Personen anschauen.
Die Ursache für die Radikalisierung junger Menschen auch in Österreich sieht Neumann allerdings in den unbegrenzt verfügbaren radikalen Inhalten auf Plattformen wie TikTok. Das sieht auch die Terrorexpertin Daniela Pisoiu vom Österreichischen Institut für internationale Politik so. Sie plädiert dafür, bei den Plattformen anzusetzen, statt bei möglichen Tätern. Sie verweist auch auf Einflüsse wie den Krieg in Gaza.
Die Ursachen von Radikalisierung sind nicht eine ethnische Herkunft oder eine Religion. Es gibt einen Prozess, den wir eigentlich sehr gut kennen. Es gibt eine sehr wichtige Rolle der Politik, der Außenpolitik und eben diese Influencer, die sogenannten Entrepreneurs, also diejenigen, die wirklich Karriere machen, indem sie Personen rekrutieren und radikalisieren.
Wie mit Plattformen wie TikTok umgegangen werden soll, darüber diskutiert die Politik in Österreich noch nicht. Erneut ins Licht rückt lediglich die Messenger-Überwachung. Die fordert die ÖVP schon lange und bringt sie auch jetzt wieder ins Spiel. Das könnte die laufenden Gespräche über eine mögliche Regierungsbildung beeinflussen. Aus der SPÖ kommen nun nach dem Anschlag in Villach Signale, strengere Maßnahmen mitzutragen. In Villach selbst hingegen steht die Trauer im Vordergrund. Dort ist für morgen Abend ein Gedenkmarsch angekündigt. Die Stadt hat eine Trauerwoche ausgerufen.
Informationen von Silke Hane aus Wien. Was ist die größte humanitäre Krise der Welt? Können Sie das auf Anhieb beantworten? Einige vielleicht, viele wahrscheinlich nicht. Die größte humanitäre Krise der Welt spielt sich gerade im Sudan ab. Ausgelöst unter anderem durch den Bürgerkrieg, der seit fast 2 Jahren schon andauert. Im Sudan kommt gerade alles zusammen, Krieg, Armut, Vertreibung und wirtschaftlicher Zusammenbruch. Was nicht dazu kommt, ist Aufmerksamkeit. Anna Osius ist gerade im Sudan und berichtet über einen Krisenherd, über den wir kaum etwas wissen.
Das Einzige, was Anas noch von der Welt sieht, ist die Decke eines Zeltes. Der Junge liegt zusammengekrümmt auf einem Feldbett in einem zugigen Zelt. Der Wind pfeift durch die Ritzen und bläht die Plastikplanen auf. Am Fußende seines Bettes sitzt sein Vater, Mohammed, und weint. Weil er nicht mehr weiter weiß, weil die Welt sie vergessen hat, weil er für sich und seinen Sohn keine Zukunft sieht. Als der Krieg ausbrach, bin ich aus der Hauptstadt Khartoum geflohen. Unser Wohnviertel wurde wahllos mit Artillerie beschossen. Die meisten meiner Nachbarn wurden getötet. Es war schrecklich, also beschloss ich, dass wir fliehen. Mit seiner Frau, seinen beiden Söhnen und 4 Töchtern erreicht Mohammed nach einer beschwerlichen Reise Port Sudan, ganz im Osten des Landes. Die Hafenstadt ist von den Kämpfen verschont geblieben. Hunderttausende sind hierhin geflohen, suchen Obdach. Mohammed hat Glück. Er und seine Familie bekommen einen Platz in einem improvisierten Flüchtlingslager auf einem Schulhof. Hunderte Familien hausen dort in Zelten. Doch der Sohn Anas ist krank, Nierenatrophie. Seine Nieren sind geschrumpft. 3-mal pro Woche muss der Junge zur Dialyse, zur Blutwäsche, bräuchte eigentlich dringend eine Transplantation. Wie gerne würde der Vater seinem Sohn eine Niere spenden, doch sie haben kein Geld. Nicht für die Untersuchungen, schon gar nicht für die Transplantation. Die Katheter drücken auf die Nervenbahnen des jungen Mannes. Er kann nicht mehr laufen, liegt fest im Bett. Nur manchmal schieben ihn seine Schwestern im klapprigen Rollstuhl ein paar Meter über den sandigen Boden durch das Camp. Irgendwie versucht die eigentlich gebildete Familie klarzukommen. Der Vater fährt Tuk-Tuk, die Mutter verkauft Snacks an der Straßenecke, um zumindest die Medikamente bezahlen zu können. Ich trage den Jungen zum Dialysezentrum und gebe alles, was ich habe, für ihn aus. Er braucht täglich 3 oder 4 verschiedene Medikamente. Früher gab es Organisationen, die uns geholfen haben, aber heute nicht mehr. Ich zahle alles aus eigener Tasche. Ich habe nichts mehr. Der Krieg, der seit fast 2 Jahren im Sudan wütet, hat die Not im Land nahezu unendlich gemacht. Im Sudan kämpft Armeechef und de facto Machthaber des Landes Al-Burhan mit der nationalen Armee gegen seinen ehemaligen Stellvertreter, den Milizenführer Dagalo, genannt Hemeti. Dieser befehligt die sogenannte RSF-Miliz, die für grausame Menschenrechtsverbrechen, vor allem in der Provinz Darfur, bekannt ist. Mehr als 12 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen sind laut UN mittlerweile auf der Flucht vor der Gewalt. Das sind mehr Menschen als die Einwohner von Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt zusammen. Und der Krieg hat eine beispiellose Hungersnot ausgelöst. Mehr als 25 Millionen Menschen sind im Sudan von Hunger bedroht, sagt Leni Kinsley vom UN-Welternährungsprogramm.
Die humanitäre Lage zurzeit ist absolut katastrophal. Also es ist die größte humanitäre Krise der Welt. In den letzten 2 Jahren hat sich die Zahl von Menschen, die von Hunger betroffen sind, mehr als verdoppelt.
Anas, der nierenkranke Junge im Zelt, bekommt davon nicht viel mit. Noch ist ein Kriegsende in weiter Ferne. Und dann? Vielleicht wird sich irgendwann jemand finden, der Anas Nierenoperation bezahlt. Vielleicht gibt es im Sudan doch noch so etwas wie eine Zukunft. Aber wer weiß schon wann, sagt Anas. Und seine Schwester fügt hinzu, die Welt hat den Sudan vergessen. Ich bitte euch, schaut hin, seht die Hungrigen, seht die verzweifelten Menschen im Sudan. Seht doch hin, ihr Vereinten Nationen, ihr Europäer, die ganze Welt. Wir brauchen euch. Und weil Aufgeben keine Option ist, hat Anas trotz Krankheit und Krieg schon mal seinen Schulabschluss gemacht. Im Bett.
Anna Osius hat aus dem Sudan berichtet. Und wir kommen jetzt nochmal zurück aufs Thema Ukraine. Das ging ja gestern ganz schnell nach der Münchner Sicherheitskonferenz. Erst haben die USA den Umgang mit der Ukraine und Russland, ja, und im Grunde das komplette Verhältnis mit Europa auf den Prüfstand gestellt. Und als direkte Reaktion hat Frankreichs Präsident Macron seiner europäischen Amtskolleginnen und Kollegen direkt gestern für heute zu einem Krisengipfel nach Paris eingeladen. Um 16 Uhr soll es losgegangen sein. Für Deutschland ist Bundeskanzler Scholz dabei. Das Ganze, wie gesagt, reichlich kurzfristig, aber das zeigt ja auch die ganze Dringlichkeit. Wir sprechen drüber mit Kai Rienecker in Paris. Hallo Kai.
Ja, hallo Stefan.
Direkt vor Beginn des Treffens, so schreiben es verschiedene Nachrichtenagenturen, hat Emmanuel Macron mit US-Präsident Trump telefoniert. Weißt du da schon genaueres?
Ja, das hat der Élysée-Palast auch bestätigt. Das war praktisch in dem Moment, als so mehr oder weniger die Türen zugingen hier im Élysée-Palast, nachdem Präsident Macron fast alle Staats- und Regierungschefs hier empfangen hatte. Giorgia Meloni kam etwas spät. Aber da erfuhren wir dann, dass es ein 20-minütiges Telefonat gegeben hat zwischen dem französischen Präsidenten Macron und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Wer da wen angerufen hat, das haben wir leider nicht erfahren. Aber man kann zumindest in diesem Signal schon mal sehen, dass da noch miteinander gesprochen wird, dass das jetzt nicht zwei komplett getrennte Veranstaltungen sind. Das, was die Amerikaner sagen, machen und vor allen Dingen auch in Richtung Russland tun und das, was die Europäer da jetzt heute miteinander besprechen, da gibt es Kommunikationskanäle und zwar im Moment wohl auf allen Ebenen.
Wir wollen gleich mal noch ein bisschen ausführlicher über dieses Verhältnis zwischen Macron und Trump sprechen. Kommen wir erstmal zu diesem Treffen heute selber. Oft ist das ja so, je spontaner, desto gröber ist die Tagesordnung formuliert. Es sind ja jetzt nur sage und schreibe 2 Stunden dafür angesetzt. Was ist das Ziel heute in dieser reichlich kurzen Zeit?
Ich würde sagen, es geht vor allen Dingen darum, hier ein Signal zu senden, nämlich das Signal, dass die Europäer in irgendeiner Form herauskommen aus dieser Schockstarre, in die sie ja gewissermaßen verfallen sind, jetzt auch nach der Münchner Sicherheitskonferenz, nachdem ihnen der amerikanische Vizepräsident Vance gewissermaßen die Leviten gelesen hat, geht es darum, dass die Europäer zeigen, dass sie handlungsfähig sind. Und ganz konkret geht es sicherlich auch um so eine Art Eintrittsticket für den Verhandlungstisch zwischen Russland und den Amerikanern in Sachen Ukraine. Und deswegen müssen hier in irgendeiner Form, auch wenn die Positionen sehr unterschiedlich sind, mit denen die Teilnehmer hier angereist sind, ein paar Pflöcke zumindest eingeschlagen werden oder zumindest der Eindruck erweckt werden, dass man in weiteren Sitzungen beim Thema Truppenabstellungen für eine eventuelle Friedenstruppe oder auch Erhöhung der NATO-Verteidigungsausgaben vorankommt.
Jetzt kommen da heute in Paris wirklich namhafte Vertreter zusammen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, NATO-Generalsekretär Rutte und die Regierungschefs unter anderem von Deutschland, Großbritannien, Italien und Polen, um nur ein paar zu nennen, mit, du hast es eben gesagt, teils sehr verschiedenen Positionen den USA gegenüber. Wie will Emmanuel Macron als Gastgeber und als Organisator dieses Treffens die zusammenbringen, diese Position?
Ja, er ist ja jemand, der schon seit längerer Zeit fordert, dass die Europäer da aktiver sein müssen, was die Sicherheitspolitik angeht. Er hatte ja schon vor über einem Jahr auch von Soldatinnen und Soldaten auf ukrainischem Boden gesprochen. Das war unter anderem während seines Deutschlandbesuches. Und er ist sicherlich jemand, der hier bei allen Teilnehmern sozusagen das Vertrauen genießt, dass wenn da jemand was reißen kann, dass er das sicherlich ist. Da bietet sich natürlich Paris auch als Ort an, neben Brüssel, wo sie sich ja sowieso sehr oft treffen im Rahmen der EU oder der NATO. Und es gab ja auch schon konkrete Zusagen. Also die Briten haben ja schon vor dem Treffen gesagt, in Form ihres Premierministers Starmer, dass sie durchaus bereit wären, sich auch mit Soldaten an einer solchen Friedenstruppe zu beteiligen. Genauso klar haben die Polen das zunächst einmal von sich gewiesen. Frankreich wird da sicher auch Zusagen machen. Und Deutschland bleibt sehr zurückhaltend bei dem Thema. Ich gehe auch mal fest davon aus, dass hier die Positionen auch schon abgesprochen sind zwischen den Parteien, also auch Richtung März. Will man da sich jetzt nicht festlegen und auch erstmal das Ergebnis abwarten, was bei eventuellen Verhandlungen, doch sind wir ja gar nicht an dem Punkt, zwischen den Amerikanern und den Russen am Ende für die Ukraine herauskommt.
Warum kam die Initiative dieses Treffens so schnell aus Frankreich von Emmanuel Macron? Also überspitzt gesagt, will er mal eben die Welt retten?
Ja, so einen gewissen Anklang hat das natürlich ab und zu, vor allen Dingen, weil man weiß, dass Frankreich gerade bei den finanziellen Engagements und auch teilweise überhaupt beim militärischen Engagement gar keine so großen Sprünge machen kann. Da sagt der ein oder andere in Brüsseler NATO-Kreisen vielleicht, dass es ihm lieber wäre, dass die Franzosen sich einfach stärker beteiligen würden. Aber Frankreich hat ja ein riesengroßes Haushaltsproblem. Mit Mühe und Not halten sie ihre Regierung über Wasser. Und insofern ist die Rolle von Macron im Moment eben eher diejenige, die ihm auch besonders gut gefällt, dass er hier versucht, Europa zusammenzubringen. Aber wie gesagt, es steht in einer Linie, das kommt nicht von heute auf morgen. Er ist derjenige, der schon seit langer Zeit gemahnt hat, dass sich Europa darauf einstellen müsse, dass die Amerikaner sich stärker zurückziehen oder ganz zurückziehen und eines Tages auf sich allein gestellt sein werden. Und an genau so einem Punkt scheinen wir im Moment auch angelangt. Also insofern ist das auch glaubhaft, sein Engagement.
Nur ganz kurz zum Abschluss, Macron und Trump, die beiden kennen sich ja schon. Wie gut können die beiden miteinander? Oder besser gesagt, wie gut kann Macron mit Trump umgehen?
Ja, ich glaube, Trump war immer auch beeindruckt von Frankreich und auch von Macron. Zuletzt haben die beiden sich ja auch hier bei der Wiedereinweihung von Notre Dame getroffen. Und Macron hat ihn auch immer hier so den roten Teppich ausgerollt. Also ich würde mal sagen, es ist kein einfaches Verhältnis auch zwischen den beiden. Aber sicherlich ist Macron einer derjenigen, die irgendwie ein Ohr bei Trump haben. Das gilt sicherlich nicht für alle europäischen Politikerinnen und Politiker.
Die Einschätzung von Kai Rienecker in Paris. Vielen Dank. Und wir schauen noch kurz aufs Wetter im Saarland. Bis in die Nacht hinein bleibt der Himmel klar. Dementsprechend wird es ziemlich frostig. -4 bis -8 Grad sind in der Nacht möglich. Morgen dann geht's mit ein paar vereinzelten Schleierwolken los. Dann wieder viel Sonne. Am Nachmittag werden die Schleierwolken ein bisschen dichter, was aber am freundlichen Wetter nur wenig ändert. Optisch freundlich, denn die Temperaturen bleiben sehr frisch bei 1 Grad in den höheren Lagen. Und maximal 5 Grad an Saar und Mosel. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Stefan Eising, mein Name. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich einen gemütlichen Abend mit uns.